In Berlin ist die Gefahr des jüdischen Lebens durch insbesondere, wie gesagt, nicht nur Rechtsextreme, sondern dann auch Linksextreme und muslimische Täter sehr hoch. Die Antisemitismus-Fallzahlen, insbesondere seit dem 7. Oktober 2023, die steigen explosionsartig an. Viele von uns deutschen Juden fühlen sich mittlerweile fremd im eigenen Land. Das muss man so klar sagen. Diese Vorstellung, das sind nur die Neonazis, die die Juden im Visier haben, das ist einfach eine kontrafaktische Vorstellung. Das heißt nicht, dass es eine Gefahr durch Rechtsextremisten geben würde, überhaupt nicht. Aber da müssen wir schon auch genau hinschauen und auch wirklich mal die jüdischen Gemeinschaften befragen. Das sind allzu häufig Muslime und linksorientierte Menschen. Ich habe ehrlicherweise nur einen ganz einfachen Wunsch, also dass die Generation meiner Kinder, jüdische Kinder, ja, in Frieden und in Freiheit leben können, wie jeder andere auch. Und dass beispielsweise in Belgien, Frankreich, Deutschland und in vielen anderen europäischen Staaten, es wird kein Frieden und Freiheit und Selbstbestimmung für die Palästinenser und für die Israelis geben, solange wie die Hamas ja nicht die Waffen niederlegt und dann auch dort im Gazastreifen keine Rolle mehr spielt.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich befinde mich heute in Zürich mit einem hochinteressanten Gast. Neben mir steht Philipp Payman Engel. Er ist Chefredakteur der Wochenzeitung des Traditionsblattes Jüdische Allgemeine, wohnt in Berlin, aber auch in Zürich. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, weil diese Woche oder vor kurzem hat gerade ein unglaublicher Fall die Medien, die Schlagzeilen dominiert. 40-jähriger Kosovare hat unweit von hier in Wiedikon einen 26-jährigen Juden angegriffen mit Faustschlägen, hat ihn antisemitisch beschimpft. Es kommt immer wieder vor, dass Juden angegriffen werden. Wie haben Sie jetzt diesen spezifischen Fall erlebt? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Ja, Sie sagen es, das passiert immer wieder, das ist nicht die Ausnahme, das ist ja mittlerweile auch in der Schweiz, auch in Zürich die Regel geworden, das passiert immer wieder. Ich persönlich bin das aus Berlin, aus Deutschland sehr gewohnt, bin vor 2,5 Jahren ungefähr nach Zürich gekommen, schon auch mit der Vorstellung, dass das jüdische Leben hier anders ist, beziehungsweise die Bedrohung durch den Antisemitismus auch anders ist. Das ist auch der Fall, aber womit ich nicht gerechnet hätte, ja, dass dann wirklich auch ja mein Arbeitsalltag und auch mein privates Leben so stark dann auch hier von diesen antisemitischen Vorfällen geprägt sein wird. Jetzt war Ihre Frage auch, wie ich darauf reagiert habe, also schon auch ja mit einem großen Schock, aber ehrlicherweise Hand aufs Herz, überrascht hat es mich nicht. Wir haben darüber gesprochen, das passiert immer wieder und auch hier ist es keine Ausnahme, dass der Täter einen muslimischen Hintergrund hat. Leider Gottes ist das allzu häufig der Fall, beispielsweise ja auch am 2. März 2024, wo ein 15-jähriger Bosnier war es, glaube ich, ja, einen orthodoxen Juden mit mehreren Messerstichen malträtiert hat. Gottlob hat das Opfer überlebt. Und ja, wir als jüdische Allgemeine, wir haben leider immer wieder sehr viel, ja, mit der Berichterstattung auch über solche Themen aus der Schweiz zu tun.
Wenn Sie sich so in Ihrem Umfeld umhören, was ist die Stimmung unter den Juden hier in Zürich, aber auch in Berlin? Wie lebt man? Lebt man in Angst, dass einem das immer wieder passieren kann? Passiert es auch in Ihrem Umfeld? Was ist der Groove aktuell unter den Juden? Wie nehmen Sie die Stimmung wahr?
Ja, da gibt es schon auch einen Unterschied zwischen dem jüdischen Leben in Berlin insbesondere, wobei Berlin tendenziell mittlerweile auch sozusagen ja in mehreren Städten ja sozusagen präsent ist, beziehungsweise die Berliner Verhältnisse, also selbst in Städten wie beispielsweise Mannheim sehen wir auch da, ja, dass insbesondere der linksextreme und muslimisch-arabische Antisemitismus sozusagen ja explosionsartig ansteigt. Also da in Berlin ist die Gefahr des jüdischen Lebens durch insbesondere, wie gesagt, nicht nur Rechtsextreme, sondern dann auch Linksextreme und muslimische Täter sehr hoch. Also da die Antisemitismus-Fallzahlen insbesondere seit dem 7. Oktober 2023, die steigen explosionsartig an. Habe letztens eine Statistik gelesen, dass der Judenhass in der deutschen Hauptstadt, also in den letzten 30 Jahren, noch nie so hoch war wie jetzt. Also es steigt signifikant an. Und ich erinnere mich noch an Zeiten darüber, wo wir in Berlin darüber als Juden diskutiert haben, kann man mit Kippa auf die Straße gehen oder mit dem Maccabi-Shirt? Diese Diskussion, die ist schon längst abgeschlossen. Also da gibt es fast gar keinen mehr, der äußerlich erkennbar als Jude auf die Straße geht, in der Gewissheit, dass die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, eher früher als später körperlich und verbal attackiert zu werden. Dann hatten Sie gefragt nach dem jüdischen Leben in der Schweiz. Da gibt es schon noch einen Unterschied, ja, zu dem Berliner jüdischen Leben und deutschen jüdischen Leben. Das ist gar nicht so, dass ja der Antisemitismus hier in dem Land nicht existent wäre. Dem ist nicht so. Aber das Niveau ist schon noch mal ein ganz anderes, Gottlob, als in Berlin. Aber ich sehe dann schon auch sehr, sehr stark hier in der jüdischen Gemeinde Zürich und auch bei anderen jüdischen Gemeinden in der Schweiz, ja, dass der Antisemitismus auch hier ansteigt. Und das bleibt natürlich nicht ohne Wirkung. Das sehen die Juden hier im Land schon auch, dass da die Luft ja immer dünner wird.
Inwiefern hat dieser 7. Oktober, dieser Überfall, dieser Angriff der Hamas, wie hat das Leben der Juden vielleicht in Gesamteuropa verändert? Was nehmen Sie wahr? Was war vorhin nicht so, wie es heute ist? Was sehen Sie da für Unterschiede zwischen vorher und jetzt?
Ja, große Unterschiede. Ich würde wirklich fast sagen, und das ist keine Übertreibung, existenzielle Unterschiede. Es ist ja nicht so, dass vor dem 7. Oktober in Gesamteuropa oder Deutschland der Antisemitismus nicht stark ausgeprägt gewesen wäre. Aber nach dem 7. Oktober haben wir ja was erlebt, was wir für unmöglich gehalten hätten. Da ist der Judenhass nochmal, wie gesagt, signifikant angestiegen. Insbesondere dann ja aus dem Bereich, ich hatte es erwähnt, sozusagen israelbezogener Antisemitismus bei der Linken und auch dann eben bei der arabischstämmigen Community. Und das bleibt natürlich nicht ohne Wirkung. Also da ist es so, dass wir haben ja erlebt, in Frankreich in den letzten 15 Jahren hat ein Drittel der jüdischen Bevölkerung ihre Heimat verlassen müssen. Das ist ja nicht so, dass sie sagen, ja, wir sind französische Juden, jüdische Franzosen und wir machen jetzt Aliyah und gehen nach Israel oder nach Amerika. Nein, das machen sie, weil sie nicht mehr anders können, weil da der Antisemitismus immer wieder auch blutig geworden ist. Ja, und das macht sich auch ganz stark natürlich dann bemerkbar, auch in der Stimmung der jüdischen Gemeinschaft. Also wir in der Diaspora in den letzten 2,5 Jahren, ohne Übertreibung, da war das Leben schon wirklich, ja, auch immer wieder, ja, unfassbar belastend aus den genannten Gründen, aber auch aus dem Grund, über 250 unschuldige Israelis wurden entführt in den Gazastreifen von der palästinensischen Terrororganisation, ja, gefangen genommen. Viele von denen sind nicht freigekommen, konnten nicht, ja, freigelöst werden und aufgrund des militärischen Drucks dann eben auch befreit werden, sondern sind dann dort auch ermordet worden. Und dann kommt noch obendrauf weltweit ein letztes Wort, was auch, ja, einfach, ja, glaube ich, auch ein Scheitern ist unserer westeuropäischen Gesellschaften, dass es dort einen Angriff gegeben hat von palästinensischen Terroristen gegen Juden, gegen den demokratischen jüdischen Staat, der gemeint war, aber darüber hinaus gemeint waren auch wir alle im Westen. Und dann hat es eben nicht diese breite Solidarisierung mit Israel und mit Juden gegeben. Da war dann beispielsweise aus den linken Milieus das große Schweigen im Walde. Aber in dem Moment, wo Israel dann als wehrhafter Staat agieren musste, haben diese Menschen ihre Stimme ganz schnell wiedergefunden und dann Genozid und Völkermord geschrien, was absolut kontrafaktisch ist, ja, und mit der Realität nicht in Einklang zu bringen ist. Und das ist schon wirklich bemerkenswert. Also viele von uns deutschen Juden fühlen sich mittlerweile fremd im eigenen Land. Das muss man so klar sagen.
Kurze Werbeunterbrechung. Wer kritisch denkt, soll auch kritisch wählen beim Smartphone und Tablet. Das Volaphone Quintus mit Vola OS verzichtet konsequent auf digitale Bevormundung. Kein Konto, mehr Souveränität, weniger Ablenkung. Vola ist eine innovative Alternative zum Smartphone und Tablet. Mainstream, frei und unabhängig. Mehr Informationen finden Sie unter vola.online. Ich wiederhole, vola.online, und Leser der Weltwoche erhalten auf alle Smartphones und Tablet einen exklusiven Rabatt von 5% mit dem Rabattcode Weltwoche5. Ich wiederhole, Weltwoche5.
Was würden Sie sagen, ist die faktisch größte Bedrohung für Juden in Europa?
Ja, in Europa ganz, also man muss da schon differenzieren, wo man immer sich gerade geografisch befindet, auch bezogen auf die Schweiz. Das ist ja ein großer Unterschied, ob man als Jude in Zürich lebt oder in der Westschweiz. Da gibt es ja dann bei den Täterprofilen nochmal Unterschiede. In Deutschland ist es genauso. Also wenn Sie in ostdeutschen Bereichen oder ja in der Nähe meiner Heimat Dortmund-Dorsfeld unterwegs sind, da sind es sozusagen die guten alten, wenn man so will, zynisch gesprochen Rechtsextremisten, die jüdisches Leben im Visier haben, wenn sie in Städten unterwegs sind wie in Berlin. Und wie gesagt, Berlin ist da auch schon fast überall. Und ja, da gibt es auch empirische Studien und Befragungen zu. Dann ist das ganz klar, ja, der arabisch-muslimische und auch Linksextreme oder Linksorientierte sind nicht nur Linksextreme, Alltagsantisemitismus, der da ja ein großes, eine große Gefahr darstellt. Und ja, in einem Satz so diese Vorstellung, das sind nur die Neonazis, die die Juden im Visier haben. Das ist einfach eine kontrafaktische Vorstellung. Das heißt nicht, dass es eine Gefahr durch Rechtsextremisten geben würde, überhaupt nicht. Aber da müssen wir schon auch genau hinschauen und auch wirklich mal die jüdischen Gemeinschaften befragen. Das sind allzu häufig Muslime und linksorientierte Menschen.
Was wäre Ihr zentraler Appell an die Politik? Was könnten Friedrich Merz und Co., vielleicht sogar auf EU-Ebene, Ursula von der Leyen, ich will nicht so weit, was könnten diese Herrschaften, diese Politiker unternehmen? Was würde der jüdischen Gemeinschaft konkret helfen?
Ja, also ich glaube, das sind mehrere Punkte. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Wenn Sie Deutschland ansprechen, ich glaube, es wäre uns schon sehr, sehr stark damit geholfen, auf politischer Ebene, medialer Ebene und gesellschaftlicher Ebene, wenn man wirklich mal akzeptieren würde und auch klar und deutlich aussprechen würde, was ich gerade erwähnt habe, dass halt Antisemitismus nicht nur ja aus den Rechtsextremisten sozusagen Biodeutschen besteht, sondern dass auch linksorientierte, ja Deutsche, aber auch linksorientierte Migranten und dann eben auch generell ja Menschen aus der muslimischen Community ja Antisemiten sein können. Und da gibt es dann in diesen drei Ebenen, wie gesagt, politisch, gesellschaftlich und medial noch so diese große Zurückhaltung. Teilweise kann ich das auch verstehen, das ist begründet in der deutschen Geschichte. Keiner möchte als rechts oder rechtsextrem dastehen, natürlich auch aus guten Gründen, aber das ist ja keine politische Lösung, sich die Hände vor die Augen zu halten und dann zu sagen, ja, da gibt es womöglich Probleme, aber wir sprechen sie nicht an, dann eben aus Angst, als rechts geframed oder ja, rechtsextrem diffamiert zu werden. Das ist Aufgabe von uns Journalisten, auch Aufgabe von Politik, genau hinzusehen, klar zu artikulieren, da gibt es Probleme. Und dann auch in einem zweiten Schritt Lösungsansätze zu entwickeln, ohne da hysterisch zu werden, aber auch ohne das Problem zu marginalisieren natürlich.
Ja. Können Sie mal vergegenwärtigen, diesen Antisemitismus, diese Judenfeindlichkeit von links? Darüber wird ja fast gar nicht gesprochen. Rechts haben Sie erwähnt, ja, das wird immer gerade hochgechastet in den Medien. Islamismus, dass das eine Gefahr ist für die Juden, das ist, glaube ich, auch bekannt, mehr oder weniger. Aber links... Wie akzentuiert sich diese Gefahr für Juden von Linken, von linker Seite? Können Sie das vergegenwärtigen?
Ja, ich muss ein bisschen noch mal einen Einsatz zu den Islamisten verlieren. Also ja, da haben Sie vollkommen recht, das ist allgemein bekannt, aber es nur auf Islamisten zu fokussieren oder zu reduzieren, das wäre auch zu kurz gesprungen, denn dieses Problem des Antisemitismus, des Judenhasses und insbesondere auch des israelbezogenen Judenhasses, das betrifft nicht nur Islamisten, sondern die gesamte muslimische Community. Auch da gibt es ja empirische Studien und da ist unsere Aufgabe, dann genau hinzuschauen, dass beispielsweise die befragten Muslime in Deutschland dreimal häufiger als die Mehrheitsbevölkerung der Aussage zustimmen würden, dass Gewalt gegen Juden legitim sei. So, das ist halt, das Problem betrifft dann insofern nicht nur die Islamisten. Jetzt war die Frage nach den, ja, linksorientierten Menschen, denn auch hier ist es nicht nur die Linksextreme, die dann ein Problem darstellt. Naja, das gehört ja so zu den Lebenslügen des linken politischen Spektrums, dass man glaubt und meint, sich auf der sicheren, ja, Seite zu befinden, auf der Seite der Guten. Und da gab es ja in der Tat bis 1967 ungefähr einen sehr gar nicht unkritischen Blick der Linken auf Israel, auf den jüdischen Staat, aber ich würde schon sagen, auch einen fairen Blick. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass bis ungefähr zu diesem Datum ja Israel sich orientiert hat, eher ja an die linken politischen Milieus, auch an der Sowjetunion und dann sozusagen ja übergeschwenkt ist zu den Vereinigten Staaten. Und da war Stichwort 68er Revolution die Linke in Deutschland, aber auch weltweit sehr schnell dann dabei zu sagen, ja, dass Israel sozusagen sozusagen der Vasall der Vereinigten Staaten sei. Heute würde man sagen, ein postkolonialistischer Staat sei. Damals hieß es dann ja ein imperialistischer Staat. Und ja, sowohl das eine wie auch das andere ist ja wirklich sehr, sehr kontrafaktisch. Jeder, der das Land, also heute, das ist ja so dieses Buzzword, Israel seinen weißer Unterdrückerstaat, Kolonialstaat. Jeder, der Israel kennt, weiß, dass jeder Zweite erstmal gar nicht weiß ist, sondern ja schwarz ist, wenn man so will. Und ja, mit einem Kolonialsystem so gar nichts zu tun hat. Also die Staatsgründung Israels hat auch damit zu tun, dass Millionen von Juden aus der orientalischen muslimischen Welt vertrieben wurden und dass natürlich auch die Holocaust-Überlebenden ja eine sichere Heimstatt haben wollten. Die sind nicht nach Israel gekommen, um sich die Taschen voll zu machen, sondern um schlicht und einfach überleben zu können.
Die Welt ist fast schon ein bisschen aus den Fugen. Wir haben überall Krise, Kriege, Konflikte, Krisen. Was beschäftigt Sie als Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen besonders heute noch? Was ist ein Thema, das Sie umtreibt, bedrückt, besorgt, vielleicht sogar beängstigt? Was interessiert Sie vielleicht auch sonst noch?
Ja, gute Frage. Als Chefredakteur müssen Sie ja immer den Überblick haben über ja ganz verschiedene Themen und auf die zwar nur auf die wichtigsten Themen, aber schon allein das ressortübergreifend ist schon ja eine ganze Menge. Deswegen fällt mir die Antwort ein bisschen schwer. Es gibt ja so dieses Wort von Herfried Münkler, glaube ich. Wir leben im Zeitalter der Polykrise ist es, glaube ich. Und da hat er ja natürlich auch einen Punkt. Was beschäftigt mich am meisten? Ich bin dreifacher Familienvater und ich habe ehrlicherweise nur einen ganz einfachen Wunsch, also dass die Generation meiner Kinder, jüdische Kinder, nicht nur jüdische Kinder, aber auch in Frieden und in Freiheit leben können, wie jeder andere auch, und dass beispielsweise in Belgien, Frankreich, Deutschland und in vielen anderen europäischen Staaten ja Synagogen keinen Schutz benötigen müssten, genauso wenig wie Kirchen oder andere Gotteshäuser auch. Und ich glaube, wenn wir das Stadium erreicht haben, dann ist schon ja sehr, sehr viel gewonnen.
Wie ist eigentlich die Lage aktuell in Israel? Da haben wir ja, glaube ich, am 10. Oktober war diese Waffenruhe, wurde sie ausgerufen. Hat die Bestand? Tobt es da weiter? Was wissen Sie über die Situation im Nahostkonflikt?
Ja, also Sie merken, die Antwort fällt mir schwer. Also wie immer im Nahen Osten und insbesondere auch beim Thema Israel und Gaza ist es, ich glaube, man kann den Status quo definieren. Es ist, die Waffenruhe hält, sie hält noch, Gottlob. Es gibt immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen, über die berichten wir dann auch tagtäglich. Aber im Großen und Ganzen ja hält sie. Aber nichtsdestoweniger, die große Frage ist, wie wird es weitergehen? Und ehrlicherweise befinden wir uns ja immer noch in Stufe 1. Des 20-Punkte-Abkommens nach Trump. Israel hat sich bislang vollkommen an diesen 20-Punkte-Plan gehalten. Die palästinensische Terrororganisation, das ist keine große Überraschung, Hamas leider nicht, denn ja, laut Phase 1 hätte sie die Waffen abgeben müssen und sich dann eben auch demilitarisieren lassen müssen. Das hat sie nicht getan. Die Hamas hat immer noch die Macht im Gazastreifen, auch zu Lasten ja, der eigenen Bevölkerung im Gazastreifen. Die leiden am allermeisten nach wie vor auch noch ja, unter der Situation, und die große Hoffnung ist tatsächlich, ja, dass die Hamas da jetzt zukünftig auch keine Rolle spielen wird, wie es der 20-Punkte-Plan ja auch vorsieht, und dass dann endlich auch dort ja Demokratie und Selbstbestimmung einziehen wird.
Was wäre Ihrer Meinung nach die Lösung für diesen biblischen Gaza-Konflikt, nachhaltig, langfristig? Wie kann diese Region befriedet werden? Reicht dieser 20-Punkte-Plan? Braucht es mehr? Braucht es etwas ganz anderes? Wie sehen Sie das?
Boah. Wenn ich eine Antwort darauf hätte, dann würde ich, glaube ich, nicht die Position bekleiden, die ich bekleide, sondern dann wäre ich ja ganz woanders, international unterwegs. Ja, das ist, würde ich ja fast die Frage der Menschheit der letzten 80 Jahre. Ich glaube, es gibt keinen Konflikt, der so komplex ist und der auch so unauflösbar ist und der dann aber irgendwie auch, das hört sich paradox an, ja, paradox trifft auch die Lage im Nahen Osten allzu häufig. Zugleich ist es dann aber auch so, dass es wieder relativ einfach und banal ist. Es wird keinen Frieden und Freiheit für und Selbstbestimmung für die Palästinenser und für die Israelis geben, solange wie die Hamas ja nicht die Waffen niederlegt und dann auch dort im Gazastreifen keine Rolle mehr spielt. Also ich glaube, ja, wenn das dieser 20-Punkte-Plan tatsächlich ja die Blaupause ist für Frieden in der Region, aber das ist noch ein sehr weiter Weg. Was ich sagen kann ist, und das ist total hoffnungsvoll, dass viele arabische Staaten dieses Feindbild Israel gar nicht mehr haben und dass auch, also selbst die in Teilen rechtsextreme israelische Regierung sehr gewillt ist, also mit dem Ministerpräsidenten Netanyahu, den man mit guten Gründen immer wieder kritisieren kann, aber dass da in Gänze der Wille auch sehr, sehr groß ist, da auch im eigenen Sinne zu einem Frieden zu kommen. So, das ist ja sehr hoffnungsvoll, aber zur Wahrheit gehört auch, solange die Hamas eine Rolle spielt, wird es dort nicht, ja, Frieden geben können.
Es ist interessant, dass Sie Benjamin Netanyahu da ansprechen, auch kritisieren. Wie sehen Sie ihn generell? Ist das ja ein Mann, der vieles richtig macht, vieles falsch macht? Was ist Ihre Meinung von ihm und vielleicht was ist auch die Meinung der Israelis über diesen israelischen Ministerpräsidenten?
Ja, auch da wieder komplett komplex. Also es wird ja immer wieder, oder nicht immer wieder, aber gelegentlich gesagt, der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Philipp Heymann-Engel, ist das Sprachrohr der israelischen Regierung. Also da kann ich nur sagen, da wäre ich ja wirklich eine komplette Fehlbesetzung. Mein letzter Text hat sich darum gehandelt, dass ich Ben-Gvir, den Minister, maximal hart kritisiert habe dafür, dass er natürlich politisch verantwortlich ist, auch für die Situation der israelischen Gefängnisse, wo Palästinenser menschenunwürdig immer wieder behandelt werden. Und das ist kein Zufall, wenn man sich seine Aussagen anhört. Das ist schon auch politisch gewollt. Zugleich muss man dann natürlich auch dazu sagen, dass es die israelische Presse ist und die israelischen Bürger sind, die dazu Hunderttausenden ja auf die Straße gehen und dagegen protestieren und das Ganze dann auch öffentlich machen. Ja, beim israelischen Ministerpräsidenten, das war Ihre Frage, fällt mein Urteil da auch? Ja, würde ich sagen, das ist ja auch unsere Aufgabe als Journalist, da wirklich immer genau hinzuschauen und auch alle Ambivalenzen zu betonen. Ich glaube, mit Blick auf den Krieg in Gaza, mit Blick auf den Krieg gegen die palästinensische Terrororganisation Hamas und eben nicht gegen die Zivilbevölkerung, hat er sehr, sehr viel richtig gemacht. Denn das muss man sich ja auch vergegenwärtigen. Das war eine unfassbar ja komplexe und schwierige Situation, über 251 Staatsbürger in Gaza zu haben, die dorthin deportiert wurden. Zugleich wurde Israel von 7 Fronten angegriffen und wir reden da wirklich von einem sehr, sehr kleinen Land in der Größe von Hessen. Das war eine existenzielle Situation. Da glaube ich, dass er sehr, sehr viel richtig gemacht hat in einer Situation, wo er auch extrem viel falsch tun konnte. Tatsächlich glaube ich aber, ja, dass es ja auch angeraten ist, gerade bei ihm auch politisch dann jetzt in diesem Moment Verantwortung zu tragen. Er ist als Ministerpräsident auch politisch zumindest dafür verantwortlich, dass es zum 7. Oktober kommen könnte, also ein unfassbares Versagen der Politik und des Militärs und der Sicherheitsdienste. Und da müsste er tatsächlich dann auch ja Konsequenzen tragen und Verantwortung übernehmen und dann auch seinen Hut nehmen. Das tut er nicht. Und ja, zur Wahrheit gehört auch dazu, dass er immer wieder auch in der eigenen Regierung unter Druck steht, der rechtsextremen Minister, und da dann auch immer ja diesen Spagat schaffen muss, auf der einen Seite dann ja zwischen den Rechtsextremen und auf der anderen Seite dann ja zu einer Politik, die vernunftbasiert und vernunftgeleitet ist. Das ist keine einfache Situation und das gelingt ihm sicherlich nicht immer.
Gegen ihn wird ja die Klage auch des Völker, des Genozids erhoben, dass er da völlig, also zwar, Sie sagen das, oder vielleicht richtig reagiert am Anfang, ich weiß das, ich kann das schlecht beurteilen, aber danach habe er so zumindest die Kritiker völlig übers Ziel hinausgeschossen. Wie sehen Sie diese Klage gegen Benjamin Netanyahu, auch gegen Israel, die da ja wegen schlimmer Menschheitsverbrechen angeklagt werden? Was sagen Sie dazu? Kann man da etwas dazu sagen? Wie sehen Sie das?
Ja, also dass Israel in diesem Krieg immer wieder Fehler begangen hat, das ist leider korrekt. Und darüber berichtet ja die freie Presse auch in Israel. Ich glaube, es gibt kein Land, ja, das gegenüber der eigenen Regierung so kritisch ist, ja, wie Hunderttausende oder Millionen von Bürger in Israel. Das muss man ja auch dazu sagen. Darüber berichten auch wir. Und das ist ja total die unbequeme Wahrheit. Das ist Kriegen leider ja auch immanent. Also dieser Krieg, der wurde nicht immer gerecht geführt, was aber nicht bedeutet, dass dieser Krieg als Ganzes ungerecht oder illegitim gewesen sei. Also wenn wir genau hinschauen, ja, auf diese Klage, Genozidklage, ob jetzt in juristischer Hinsicht oder da gibt es ja dann auch auf gesellschaftlicher Ebene immer wieder dann bei Journalisten, Publizisten diesen Vorwurf, das ist meiner großen Überzeugung nach, und da geht es, wie gesagt, bei mir nicht darum zu sagen, Israel habe alles richtig gemacht, aber das ist die Fortführung, ja, des Krieges gegen Israel mit jetzt bei diesem Punkt mit juristischen Mitteln, wenn wir uns die Völkermordklage anschauen. Es hat aber auch was Gutes, also wenn es wirklich dann vor Gericht verhandelt werden wird, dann kommt ja die Wahrheit ja auf den Tisch und dann wird das Ganze dann eben auch aus den verschiedenen Blickwinkeln ja diskutiert, und da bin ich mir sicher, dass ja dieser Vorwurf, dieser monströse Vorwurf des Genozids ja sich nicht untermauern lässt. Und vielleicht ein Satz noch dazu, da müssen wir genau hinschauen. Also die israelische Kriegsführung bestand darin, möglichst viele Palästinenser zu schützen und eben nicht diesen Krieg natürlich nicht gegen die Zivilbevölkerung zu führen, sondern halt gegen die palästinensische Terrororganisation. Und ich glaube, da muss man genau hinschauen, auch bei diesen Zahlen, 70.000 angeblich tote Zivilisten. Das ist keine große Überraschung, dass da die Hamas auch ja von hinten bis vorne immer wieder gelogen hat.
Donald Trump vom Genozid zum Friedensrat des US-Präsidenten, der ja heftig kritisiert wurde. Wie sehen Sie die Rolle von Donald Trump rund um den Gaza-Konflikt, Nahost, Frieden, Krieg? Wie sehen Sie da den US-Präsidenten?
Also außerordentlich positiv. Auch das eine unbequeme Wahrheit. Ich glaube, man kann und muss Trump mit guten Gründen in anderer Hinsicht, in politischer Hinsicht, Stichwort ICE etc. und auch, ja, dass er demokratische Institutionen systematisch ins Visier nimmt, maximal hart kritisieren. Beim Thema Nahost bin ich der festen Überzeugung, dass es genau solch einen Präsidenten gebraucht hat. Er spricht die Sprache der Gewalt im Dialog, wenn man so will, mit der Hamas. Das ist die einzige Sprache, die sie verstanden hat. Noch bevor Trump vor seiner zweiten Inauguration als US-Präsident hatte er ja gesagt, wenn ihr die Geiseln nicht freilässt, lasst, liebe Freunde von der Hamas, ich überspitze das jetzt ein bisschen, dann wird die Hölle über euch hereinbrechen. Und siehe da, wenige Tage später waren zumindest, ich glaube, es waren 12 israelische Geiseln, die freigelassen wurden, 12 gerettete Menschenleben. Und auch, dass es dann ja die Waffenruhe und den 20-Punkte-Plan gegeben hat, das ist natürlich das zentrale, ja, Verdienst von US-Präsident Trump. So einen Präsidenten hat es gebraucht. Das hat die EU mit ihrem Kuscheln mit den Islamisten nicht auf die Kette bekommen, salopp gesagt. Also da braucht es schon so einen Präsidenten, der die Sprache der Gewalt spricht und die Sprache der Terroristen, um sie unter Druck zu setzen. Das ist das Einzige, was wirkt, und auch tatsächlich das Einzige, was ja zu Erfolgen geführt hat.
Was wirkt im Hinblick zu den Gesprächen mit dem Iran? US-Präsident Donald Trump ist ja auch da, sagen wir mal, untertrieben formuliert, involviert. Wie sehen Sie die Lage im Iran? Sie sind, glaube ich, jüdischer, also persischer Abstammung zumindest, sind auch auf dem Gebiet Iran bewandert. Wie sehen Sie da die Lage?
Ja, Trump hat nicht Wort gehalten, das muss man so klar sagen. Stichwort Venezuela, da hat er ja interveniert militärisch. Beim Thema Iran, kurz wenige Wochen danach, hat er ja dasselbe dann auch angekündigt. Er hat ja den hunderttausenden mutigen, wirklich sehr, sehr mutigen demonstrierenden Iranern zugerufen: Demonstriert weiter, entledigt euch dieses Regimes, Hilfe ist unterwegs. Und diese Hilfe ist ausgeblieben. Und da war die große Hoffnung ja von der Demokratiebewegung im Iran. Das muss man ja auch dazu sagen. Wir haben so diese Vorstellung allzu häufig vom Iran als zweites Afghanistan. Das sind alles Islamisten in der Bevölkerung. Das ist mitnichten so. 50%, weit über 50% der Bevölkerung wollen in Frieden und in Freiheit leben, wie wir im Westen. Das ist nicht möglich. Und nicht alle dort in dem Land, die demonstrieren gegen die Islamisten, gegen die Mullahs, sind Fan von Trump oder von den Israelis. Aber selbst diese Menschen erhoffen sich, dass Trump interveniert mit gezielten, ja, Schlägen gegen das Regime und gegen die Revolutionsgarden dort dieses Regime schwächt. Und die hoffen auch auf Israel, auch wenn viele von denen jetzt nicht die allergrößten Fans von Israel sind. Also da muss man sagen, hat Trump ja sein Wort gebrochen, anders als im Sommer 2025 mit den Schlägen ja auf die iranischen Atomanlagen. Also da ist die große Hoffnung der Iraner, vieler Iraner, dass Trump intervenieren wird. Das steht ja noch ein bisschen zur Debatte. Und sie hatten mich persönlich auch mit dem Hintergrund angesprochen, auch ich persönlich wünsche mir das, denn das sind großartige Menschen im Iran und die haben es auch verdient, ja, so zu leben wie wir und nicht, ja, unterdrückt zu werden von diesem ultra harten, ultra brutalen Regime der Islamisten, die zu Hunderttausenden da die Menschen in den letzten 55 Jahren abgeschlachtet haben.
Vielleicht eine kurze Nachfrage. Diese Mullahs, die sind ja aus irgendwelchem Grund da an der Macht und halten sich ja da, glaube ich, auch an der Macht. Ist es die Lösung, dass die einfach weg sind? Wenn ja, was wäre, wenn die weg sind? Würde das System oder würde der Iran überhaupt funktionieren? Ginge das überhaupt, wenn einfach ein Iran ohne Mullahs, wäre das möglich?
Ja, ich glaube, meiner großen Überzeugung nach ja. Und das ist nicht eins zu eins zu übertragen auf andere Länder. Also wenn wir uns Venezuela anschauen oder dann auch Afghanistan anschauen oder ein paar arabische Staaten, wo es ja diesen Regime-Change gegeben hat, da müssen wir ja feststellen teilweise, dass es manchmal noch schlimmer geworden ist als zuvor. Sprich, da hat der eine Diktator den anderen ja ersetzt. Ich glaube aber, dass das nicht eins zu eins zu übertragen ist auf dem Iran, beziehungsweise so gar nicht. Wie gesagt, da gibt es diese große Masse an ja demokratisch gesinnten, freiheitlich orientierten Iranern. Und wenn dieses Regime wegbrechen würde, und das kann auch nach 55 Jahren, das haben wir ja in Syrien gesehen, auf einmal ganz schnell gehen, dann glaube ich schon, dass die Strukturen und aber auch der politische Wille da ist, wirklich ein ganz anderes, ja, eine ganz andere iranische Regierung da zu etablieren. Ich glaube nicht, dass da die syrischen Verhältnisse eins zu eins zu übertragen sind auf den Iran, Gottlob.
Jetzt haben wir viel über Kriege, Konflikte, Krisen gesprochen. Was wäre Ihr Beitrag, damit die Welt ein Stück weit zumindest friedlicher werden würde, damit sich Konflikte befrieden, damit die Menschen im Großen und Ganzen ein Stück weit friedlicher werden?
Naja, das ist eine große philosophische Frage. Also die Menschheit hat ja uns Juden die 10 Gebote zu verdanken. Ich glaube, wenn jeder Mensch sich an die 10, nur im weitesten Sinne an die 10 Gebote halten würde, dann wären wir schon einen Riesenschritt weiter. Das wäre sozusagen der religiöse Aspekt. Man kann auch mit dem kategorischen Imperativ von Kant antworten, nicht von Trump. Schreibt sich viel auf die Fahnen, das kann er nicht machen. Da antworten und sagen, ja, das, was man selber nicht erfahren möchte, dann anderen Menschen auch nicht antun sollte. Aber ja, wir als Journalisten sind natürlich auch, ja, haben diesen sehr klaren Blick auf die Realität. Das ist leider eine sehr, ja, naive Hoffnung, zu denken, dass es so kommen wird. Aber vielleicht, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht lernen wir Menschen ja doch noch ein bisschen und die Welt entwickelt sich zum Positiven.
Was ist, wenn ich das noch fragen darf, was ist vielleicht aus Ihrer Sicht das größte Missverständnis gegenüber dem Judentum, gegenüber den Juden, das herumgeistert in der Gesellschaft, den Medien vielleicht auch, Politik? Was ist das größte, was missverstehen die Leute generell gegenüber Juden?
Gute Frage. Ganz klare Antwort, dass das Missverständnis allzu häufig besteht darin, zu sagen, zu denken, zu behaupten, zu fühlen, wir seien anders. Da sind wir bei Shakespeare, Kaufmann von Venedig. Bluten wir nicht, wenn wir gestochen werden? Wir haben eine andere Religion, vielleicht manchmal auch einen anderen kulturellen Hintergrund, aber wir sind nicht anders. Wir sind Menschen wie jeder andere und alle anderen sind Menschen genauso wie wir.
Und welches Klischee nervt Sie persönlich am meisten?
Ganz aktuell gesprochen, ich werde sehr häufig auf Gil Oferim angesprochen. Darauf würde ich gerne verzichten.
Also Sie würden nicht ins Dschungelcamp gehen?
A, würde man mich nicht fragen und B, habe ich Angst vor Schlangen und vor Skorpionen niemals.
Herr Ringel, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig, kritischen und vielleicht auch guten gut gelaunten Leser. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.